Das Flächentool ist im Endeffekt eine Karte, wo man seine Flächen eintragen kann. Das heißt, ich überlege mir die und die Fläche, kommunale Fläche, da möchte ich leider Infrastruktur aufbauen. Dann setze ich da einen Punkt auf der Karte, kann auch verschiedene Informationen dazu bereitstellen. Ist ein Netzanschluss vorhanden? Wie stark ist der Netzanschluss etc.? Und dann können sich Unternehmen dort melden. Und ich muss halt kein klassisches Vergabeverfahren machen.
Verkehrswende einfach machen. Der Podcast zur nachhaltigen Mobilität der KIA BW. Wir zeigen die vielen Möglichkeiten für Städte, Gemeinden und Landkreise, um die Verkehrswende anzukurbeln. Also rein ins E-Auto, rauf auf den Sattel, Türbereiche freimachen. Wir düsen los.
Hallo zusammen zu Verkehrswende einfach machen. Heute geht es hier um die Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Wir beantworten die Frage, wie diese aussehen muss, damit die E-Mobilität weiter Fahrt aufnehmen kann. Und wir schauen uns an, warum es in der Stadt Ludwigsburg mit der Installation von Ladepunkten besser klappt als in vielen anderen Kommunen in Baden-Württemberg. Dazu habe ich mir gleich zwei Julians eingeladen. Wir reden zum einen mit meinem Kollegen Julian Lotz, Ladeinfrastrukturexperte bei der KIA BW, und mit Julian Pfersig, Projektleiter E-Mobilität bei der Stadt Ludwigsburg. Mein Name ist nicht Julian, sondern Matthias Schmid. Und jetzt wird aufgeladen. Als ersten Gast begrüße ich meinen Kollegen bei der KIA BW, Julian Lotz. Hi Julian.
Hallo Matthias, schön hier zu sein.
Julian, erklär doch mal selber, was machst du genau bei der KIA BW?
Zentral ist bei mir die Beratung von Kommunen im Ladeinfrastrukturaufbau. Aber ich bin auch die Schnittstelle, Verbindungsstelle zwischen Verkehrsministerium und Kommunen. Und ganz viel ist im Bereich Förderprogramme, Mitentwicklung, Unterstützung bei Antragstellungen, Antragssichtung und allgemein einfach viel Förderberatung für Kommunen.
Super, hört sich an, als ob du uns heute viel zu erzählen hättest. Lass uns loslegen und zwar natürlich mit
die Frage der Fragen.
Was wollen alle von dir wissen zum Thema Ladeinfrastruktur?
Meistens kommt tatsächlich die Frage auf, ob es genügend Ladeinfrastruktur in Deutschland, Baden-Württemberg gibt. Auch kürzlich hat einfach da eine Umfrage in Baden-Württemberg gezeigt, dass unter E-Autofahrern immer noch die größte Hürde für die allgemeine Zufriedenheit die Anzahl an Ladepunkten darstellt.
Ist diese Sorge berechtigt, dass die Antriebswende weg vom Verbrenner hin zum E-Auto an zu wenig Lademöglichkeiten scheitert?
Erstmal ist für uns einfach wichtig, dieses Gefühl zu akzeptieren, dass selbst wenn es nicht so wäre, müssen wir trotzdem natürlich damit umgehen. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Zum Beispiel hatten wir jetzt im Oktober 2023 knapp 110.000 Ladepunkte in Deutschland, knapp 19.000 Ladepunkte in Baden-Württemberg. Das bedeutet ein Ladepunkt auf 10 Autos. Natürlich muss auch nicht jeden Tag geladen werden. Schätzungen gehen darüber hinaus, dass wir in Baden-Württemberg knapp 200.000 private Ladepunkte haben. Wenn man jetzt einfach mit Tankstellen in Deutschland vergleicht, das sind knapp 15.000 Tankstellen. Natürlich verbraucht da ein Verbrenner deutlich weniger an Zeit als ein Elektroauto und ist einfach da schneller. Aber die Art und Weise, wann und wie wir einfach diese Fahrleistungen generieren, ändert sich. Es wird nicht mehr dann getankt, wenn das Auto verwendet wird, sondern einfach innerhalb dieser 23 Stunden geladen, in denen das Auto sowieso nicht verwendet wird.
Das ist ja eigentlich genügend Zeit, ne? Steht ein Großteil des Tages rum, da müsste genügend Zeit zum Laden sein.
Definitiv. Und natürlich brauchen wir trotzdem mehr Ladepunkte, gar keine Frage, weil auch der Bestand weiterhin steigt. Aber Gefühl und Ladeinfrastrukturbestand sprechen eigentlich ein bisschen andere Sprache.
Von der E-Mobilität hängt ja viel ab, wenn wir die Verkehrswendeziele erreichen wollen. Wir wissen, bis 2030 soll jedes zweite Auto klimaneutral fahren. Einen wesentlichen Teil davon sollen E-Autos übernehmen. Welche Rolle spielt da der Baustein Ladeinfrastruktur in Kommunen und Landkreisen?
Allgemein ist die Antriebswende einfach ganz zentral zur Reduktion der Treibhausgase. Deswegen müssen Kommunen meiner Meinung nach die Antriebswende auf dem Schirm haben und die Elektromobilität unterstützen, um da die Klimaziele zu erreichen. Und die Antriebswende sollte von kommunaler Seite durch eine Art initiales Ladenetz unterstützt werden. Ich bin nicht der Meinung, dass Kommunen für immer im Grunde die Ladenetze unterhalten müssen. Das ist bei den Tankstellen auch nicht. Aber um dieses initiale Netz zu erstellen, da sind Kommunen ganz essentiell. Diese Phase ist, denke ich, jetzt weitestgehend abgeschlossen. Bei manchen Kommunen ist sie noch dabei, sodass immer mehr der Markt sowas regelt. Und deshalb gibt es eigentlich meiner Meinung nach für Kommunen zwei Bereiche, in denen sie aktiv werden müssen. Das ist einmal diese Ladeinfrastrukturkonzeption, das heißt, sich zu überlegen, wann, wie, wo soll in meiner Stadt geladen werden. Und ein zweiter Bereich ist die Flächenbereitstellung. Laut Schätzungen haben wir ca. 80% der Stellplätze im öffentlichen Raum, wo natürlich auch geladen werden muss und soll. Das heißt, da müssen Kommunen Flächen bereitstellen, damit wir auch genügend Ladepunkte installieren können.
Okay, Flächen bereitstellen, sagst du erstmal, lass uns da mal noch einen kleinen Schritt zurückgehen und erörtern, wie sollte denn eine Kommune vorgehen bei diesem Ladeinfrastrukturkonzept oder allgemein beim Thema Ladeinfrastruktur?
Genau, wie erwähnt, ist da einfach wichtig, so eine Art Ladeinfrastrukturkonzept zu erstellen. Da muss sich einfach eine Kommune überlegen, was möchte ich mit meinem öffentlichen Raum machen? Wie möchte ich diesen strukturieren? Möchte ich mehr normal laden? Möchte ich mehr schnell laden? Wo soll geladen werden? Soll das zentral gebündelt sein? Soll das dezentral sein? Das sind alles Überlegungen, die eine Kommune anstellen sollte. Da gibt es auch das Förderprogramm Fachkonzepte, worüber sich das Kommunen im Grunde mitfinanzieren können. Und demnächst wird es auch ein Tool von der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur geben. Es nennt sich lokale Masterpläne. Das ist im Grunde ein niederschwelliger Masterplan, der nicht ganz so tiefgreifend ist, wie teilweise von der Förderung sonst gedacht. Da wird sich einfach mit relativ einfachen Klicks kann man dann da einen Plan erstellen. Es könnte auch demnächst sein, dass manche Förderungen vom Bundesseite in diesem Bereich nur möglich sind, wenn so ein lokaler Masterplan tatsächlich erstellt wurde. Im zweiten Schritt ist dann natürlich dann die Umsetzung des Plans wichtig. Das kann über zwei Wege passieren. Der eine Weg ist eine klassische Ausschreibung der Flächen für den Ladeinfrastrukturaufbau, wo sich dann Unternehmen melden können, wenn sie Interesse haben. Ein zweiter Schritt oder zweite Überlegung ist die Nutzung des Flächentools, die leider noch nicht so bekannt ist. Aber da ist einfach ein großer Vorteil, dass wir Ausschreibungs- und Vergabeprozesse entschlacken können und das nicht unbedingt notwendig wird. Das heißt, es ist deutlich leichter für die Kommunen, Flächen bereitzustellen, die interessant sind. Und daraufhin können sich Unternehmen melden. Aber wir haben diese umfangreiche Ausschreibung nicht. Und wenn man das Gefühl hat, da habe ich eigentlich kein Personal für diese ganze Ladeinfrastruktur, Konzepterstellung, Bereitstellung im Flächentool, dann kann man natürlich da auch wieder über die Personalstellenförderung des Landes agieren und sich da Personal fördern lassen.
Du hast gesagt, gerade Flächentool leider noch nicht so bekannt. Nutz doch jetzt mal die Gelegenheit und mach es ein bisschen bekannter.
Genau, das Flächentool ist im Endeffekt eine Karte, wo man seine Flächen eintragen kann. Das heißt, ich überlege mir die und die Fläche, kommunale Fläche, da möchte ich Ladeinfrastruktur aufbauen. Dann setze ich da einen Punkt auf der Karte, kann auch verschiedene Informationen dazu bereitstellen. Ist ein Netzanschluss vorhanden? Wie stark ist der Netzanschluss etc.? Und dann können sich Unternehmen dort melden und ich muss halt kein klassisches Vergabeverfahren machen. Der Vorteil ist einfach auch, dass Kommunen relativ leicht sehen, wo Bedarf ist und das auch umfangreich ist. Das heißt, sie müssen nicht sich rumklicken, wild durch irgendwelche Ausschreibungen etc., sondern sie sehen schnell einfach in einer Karte bei vielen Kommunen gleichzeitig, wo Bedarf besteht.
Okay, Flächentool genauso wie Personalstellenförderung gibt es natürlich dann wieder in den Links zur Folge. Julian, wie können wir es denn Kommunen noch einfacher machen, hier schneller voranzukommen beim Thema Ladeinfrastruktur?
Genau, unsere Idee ist, so ein paar Schritte im Grunde, möglichst leichte Schritte, wie man Ladeinfrastruktur aufbaut. Der erste Schritt ist natürlich die Standortfrage. Wo macht es Sinn, Ladeinfrastruktur aufzubauen? Entweder hat man das schon in seiner Konzeption überlegt oder man macht es, wenn man da keine hat, alternativ zum Beispiel mit dem Standort-Tool. Das ist auch ein Tool der NOW vom Bundesseite. Das wird auch dieses Jahr aktuell weiterentwickelt, sodass es noch besser ist. Und dort kann man herausfinden, wo jetzt wirklich Bedarf. Im zweiten Schritt kann ich dann schauen, wo habe ich eine Fläche, die dazu passt. Und die kann ich dann, wie eben erwähnt, ins Flächentool eintragen. Und dann kommt halt da der schwierigere Schritt teilweise, wenn sich das Unternehmen meldet, muss ich natürlich wieder einen Vertrag ausgestalten. Da haben viele Kommunen aktuell noch Probleme. Deswegen sind wir dabei, so eine Art Mustergenehmigungsverträge zu erstellen, sodass es einfach relativ leicht ist für die Kommunen. Falls man den Weg über das Flächentool nicht gehen möchte, dann haben wir da auch vor, Art Musterausschreibungen zu erstellen, um auch da den Prozess zu vereinfachen. Das heißt, wir haben dann im Grunde Schritt 1, Standortsuche über Standorttool, Schritt 2, Flächeneintragung ins Flächentool, Schritt 3, Mustergestattungsvertrag, um dann einfach den Aufbau schön und einfach zu gestalten.
Hört sich gut an. Leider gibt es den Ladeinfrastrukturaufbau in den Kommunen wahrscheinlich nicht ganz umsonst, oder?
Natürlich ist der Aufbau für Ladeinfrastruktur nicht umsonst. Da denkt man erstmal, okay, da muss ich Millionen von Euros reinsetzen. Auch ein Ladeinfrastrukturkonzept kostet natürlich Geld. Man muss sich aber natürlich im zweiten Schritt überlegen, muss ich das alles selber zahlen? Zum Beispiel beim Ladeinfrastrukturkonzept hatte ich ja erwähnt, da gibt es Förderungen, relativ großzügige. Das heißt, da muss auch nicht alles selber getragen werden. Und ansonsten sind viele Kosten tatsächlich eher, die auf den Netzanschluss anfallen. Je nachdem, ob eine Kommune sagt, das sollen die Stadtwerke selber das Ladeinfrastrukturnetz aufbauen oder Unternehmen. Wenn die Stadtwerke das zahlen, zahlt das natürlich indirekt die Kommune selber. Aber wenn man das mit einer Ausschreibung macht oder mit dem Flächentool, dann zahlt die Ladesäule oder ähnliches das Unternehmen. Häufig macht es da Sinn zu sagen, okay, wir finanzieren aber erstmal den Netzanschluss und je nachdem, wie lange der Gestattungsvertrag ist, kann dann potenziell ein anderes Unternehmen ran mit einer anderen Ladesäule, aber der Netzanschluss ist immer noch vorhanden. Aber man kann auch wieder Geld reinholen, weil die Fläche gehört ja eigentlich auch der Kommune. Das heißt, wenn ich bei der Ausschreibung einfach sage, hier, wir wollen eine Art Pacht machen oder mit jeder Kilowattstunde, die geladen wird, wollen wir so und so viel Prozent mitverdienen. Wenn das die Flächen der Kommune sind, das können die natürlich auch machen. Und darüber können sie sich auch dann den Netzanschluss wieder ein Stück weit im Endeffekt refinanzieren. Und dann kommen natürlich noch die ganzen Förderungen vom Land, auch im Ladeinfrastrukturaufbau. Das heißt, wenn da die Stadtwerke aufbauen wollen, können sie sich die Ladeinfrastruktur teilweise fördern lassen, aber natürlich auch Unternehmen.
Und wenn man rausfinden möchte, was das ungefähr kosten könnte, dann haben wir da mittlerweile auch ein ganz cooles Tool.
Das ist richtig, Matthias, genau. Unsere Fuhrparkplattform, die nennt sich zwar erstmal nur Fuhrparkplattform, aber es gibt auch ein Tool zur Erstkosteneinschätzung von Ladeinfrastruktur. Kann man die verschiedenen Parameter einfach einstellen und die gibt dann sozusagen so einen Initialwert raus, mit dem man einfach arbeiten kann, um auch zu verstehen, was sind die Kosten und macht das Sinn für mich potenziell. Die Plattform, die Fuhrpark-Plattform bietet da noch mehr. Außerdem kann man da auch seinen Fuhrpark umstellen natürlich. Das heißt, man kann seinen aktuellen Fuhrpark eintragen und schauen, wie lässt er sich möglichst gut elektrifizieren. Ein weiteres Tool ist da auch einfach eine Marktübersicht von Elektroautos.
Okay, hilft ja dann vielleicht auch bei der Überzeugung im Gemeinderat oder Ähnlichem, wenn man da schon mal mit einer Hausnummer kommen kann.
Definitiv, ja.
Genau. Julian, wir gehen noch mal einen Schritt höher. Gibt es denn ein Ziel für die kommunale Ladeinfrastruktur baden-württembergweit?
Genau, ich hatte eingangs ja erzählt gehabt, dass ca. 19.000 Ladepunkte in Baden-Württemberg im öffentlichen Raum aktuell bestehen. Da ist das Ziel bis 2030, dass wir ca. 60.000 bis 100.000 öffentliche Ladepunkte haben. Und eigentlich, auch wenn man die nicht öffentlichen Ladepunkte hinzuzählt, ist das Ziel bis 2030 knapp 2 Millionen Ladepunkte zu haben.
Okay, wir haben eigentlich zumindest aktuell genügend Ladepunkte. Deswegen hört sich das jetzt sehr viel an, was da noch entwickelt werden soll.
Definitiv, aber wir haben natürlich auch eine relativ geringe Bestandsflotte an Elektroautos. Und da werden die nächsten Jahre noch ziemlich viel dazukommen. Und vielleicht mal ein kurzer Ausblick einfach in die Zukunft unseres Landes, wie wir uns vorstellen, wann, wie, wo geladen wird. Das ist einmal natürlich zu Hause, wo das Auto sowieso viel steht, in einem Familienhaus oder in der Tiefgarage, bei Wohneigentümergemeinschaften. Dann natürlich häufig beim Arbeitgeber, wo auch Lademöglichkeiten entstehen, wo man auch häufig einen Großteil des Tages steht. Aber auch zum Beispiel bei Mobilitätsstationen, wo der Umstieg auf andere Mobilitätsformen erfolgt, zum Beispiel am Park-and-Ride-Parkplätzen oder so auch. Da hatte auch meine Kollegin Hanna Ritter letzte Woche zu berichtet gehabt. Und natürlich die Bündelung von Ladeinfrastruktur in Parkhäusern oder großflächigen Parkflächen oder Quartiersgaragen oder in Supermärkten. Das heißt, wir wollen dort einfach Lademöglichkeiten schaffen, wo das Auto ohnehin steht. Dafür benötigen wir aber natürlich auch eine größere Anzahl an Ladepunkten. Das hilft aber auch gleichzeitig den Netzen, weil wenn viel geladen wird, aber vielleicht dafür nicht ganz so intensiv mit dauerhaft Schnellladen, dann ist das eigentlich auch besser für die Netze. Und wir wollen ja dort laden, wo einfach wirklich das Auto steht und das nicht wie an der Tankstelle funktioniert. Und dafür braucht es einfach auch viele Ladepunkte.
Okay, genau, du hast angesprochen Mobilitätsstationen. Dazu gibt es bereits eine Folge. Wir werden uns auch in den nächsten Wochen noch mehr mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. Da werden auch noch mal einige Dinge, die du jetzt angesprochen hast, vorkommen. Wir kommen zur Überleitung zu unserem zweiten Gast heute. Mich würde noch interessieren, Julian, von welchen kommunalen und natürlich auch erfolgreichen Strategien bezüglich Ladeinfrastruktur kannst du denn berichten aus Baden-Württemberg?
Da sind verschiedene Landkreise eigentlich schon relativ weit oder Städte. Zum Beispiel hat der Landkreis Böblingen ein relativ tiefgreifendes und umfangreiches Ladeinfrastrukturkonzept, wo dann genau überlegt wird, wann, wie, wo, was wollen wir im Grunde im Ladeinfrastrukturbereich machen. Dann gibt es aber auch die Stadt Sindelfingen oder auch Freiburg, die sehr intensiv bereits das Flächentool benutzen und dort die Flächen Richtung Unternehmen kommunizieren. Und als drittes ist dann natürlich noch die Stadt Ludwigsburg. Die stellt aktuell gefühlt eine Ladesäule nach der anderen auf. Genau.
Super. Julian, dann darf ich mich von dir verabschieden und für diesen Einblick, für diese Einführung danken, die wir jetzt noch vertiefen werden hier. Dankeschön.
Danke, danke dir auch.
Ja, und wie es Ludwigsburg gelingt, so zügig Ladesäulen aufzubauen, erklärt uns Julian Pfersig von der Stadt Ludwigsburg. Dass es jetzt zu keinen Julianschen Verwechslungen kommt, wechseln wir mal ins Sie und ich sage Hallo, Herr Pfersig.
Hallo, Herr Schmid. Schön, dass ich heute hier sein darf.
Herr Pfersig, stellen Sie sich doch bitte mal ganz kurz den ZuhörerInnen vor.
Genau, ich bin seit November 2020 bei der Stadt Ludwigsburg als Projektleiter für E-Mobilität, kam durch die Stellenförderung vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg, wo verschiedene Stellen im Bereich der nachhaltigen Mobilität fördert, nach Ludwigsburg und konnte in der Zeit sehr viel bewegen und freue mich, heute hier ein paar Insights geben zu können.
Ja, super. Unser nächstes gutes Beispiel auch gleichzeitig für die gelungene Stellenförderung, von der wir ja schon einiges erzählt haben. Wir starten gleich mal mit einem Hallo-Wach-Insight.
Ach du meine Güte.
Hier möchte ich heute mal den Spieß umdrehen und selber Ach du meine Güte rufen. Ich habe nämlich auf der Website der Stadt Ludwigsburg etwas gelesen, was mich zum Schmunzeln gebracht hat. Da steht bei den FAQs, also bei den häufig gestellten Fragen zum Thema E-Mobilität, darf ich Ladekabel über Gehwege verlegen? Die wenig überraschende Antwort nehme ich mal vorweg. Nein, darf man nicht. Was aber meine Frage wäre, mussten Sie diese Frage tatsächlich aufnehmen, weil in Ludwigsburg Fußgängerinnen des Öfteren über Ladekabel gestolpert sind?
Es kam zum Glück niemand zu Schaden.
Okay.
Und es kam auch nie eine Beschwerde von einem Fußgänger. Zumindest hat mich keine erreicht. Aber definitiv kamen Anfragen von Bürgern, die gesagt haben, ich habe ein E-Fahrzeug, habe in der Nähe keine Ladesäule, was soll ich jetzt machen? Und die sind dann halt sozusagen nicht guerillamäßig losgegangen, haben gesagt, ich lege da jetzt einfach mal ein Ladekabel hin, sondern haben zuerst nachgefragt und da mussten wir halt aufgrund einfach der Regelungen, die es in der Stadt gibt, diese Themen ablehnen. Das hat uns aber auf jeden Fall gesagt, wir brauchen Ladeinfrastruktur und das Ganze auch wohnortnah. Aber definitiv kamen auch ganz verschiedene Geschichten mir zu Ohren aus Stuttgart hier mit einem Schwenkarm, der dann über die Straße gehängt wurde oder dass irgendwo in Baden-Württemberg auch der Gehweg aufgerissen wurde von einem Privatmann, dass der da sein Kabel durchgelegt hatte, weil der auch die Absage für das Ladekabel über den Gehweg bekommen hatte. Ja, der hatte halt am Ende dann eine Anzeige wegen Sachbeschädigung am Hals.
Ja, dann umso besser, dass in Ludwigsburg gerade so viel passiert und so viele Punkte oder Ladesäulen aufgestellt werden. Sie haben schon vor gut einem Jahr den 200. Ladepunkt in Ludwigsburg eingeweiht. Das macht, ich habe es mal nachgerechnet, so circa 450 EinwohnerInnen pro Ladesäule. Das ist, ohne jetzt andere Zahlen nennen zu wollen, aber ein deutlich höherer Schnitt, als es in vielen anderen Städten ist. Wie schafft es denn Ludwigsburg, da so verhältnismäßig schnell die Ladeinfrastruktur aufzubauen?
Wir haben 2020 bzw. 2021 dann auch begonnen, direkt ein Gesamtkonzept für Ladeinfrastruktur und allgemein E-Mobilität zu erstellen und dabei verschiedene Auswertungen gemacht. Was sagt die Politik? Was sagen verschiedene Prognosen? Was sagt die Wirtschaft? Wo wird das ganze Thema E-Mobilität hingehen? Und auf Basis davon haben wir gesagt, okay, diese Szenarien könnten eintreffen. So und so planen wir und dann haben wir uns einfach festgelegt, dass wir sagen, wir kalkulieren im Jahr 2030 mit ca. 30% E-Fahrzeugen in Ludwigsburg. Das Ganze kommt natürlich auch vor allem durch die urbanen Strukturen zusammen, natürlich auch durch die Nähe zu Stuttgart haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Fahrzeuge und auch E-Fahrzeuge mit Stuttgarter Kennzeichen, die natürlich nicht in Ludwigsburg gemeldet sind, aber auch ein E auf dem Kennzeichen haben. Man kann sich natürlich diese Dienstwägen natürlich auch vorstellen, von wo die kommen. Genau, sonst ist halt auch besonders wichtig, dass man sagen muss, wo werden Autos denn geladen? Natürlich Nummer eins, zu Hause an der privaten Wallbox. Dann als zweites beim Arbeitgeber oder im halböffentlichen Raum, heißt beim Einkaufen in der Regel. Und dann Nummer drei ist im öffentlichen Raum. Aber die Thematik ist natürlich, was kann ich machen als Privatmann, wenn ich keine Möglichkeit habe, zu Hause zu laden? Und mit diesem Szenario sind wir sozusagen auch vorgegangen und haben geschaut, wie wir das Ganze lösen können. Und da haben wir gesagt, wir kalkulieren deshalb mit ca. 25 bis 35 E-Autos pro Ladepunkt, weil natürlich die meisten haben eine private Wallbox oder können natürlich beim Arbeitgeber laden. Aber dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir möchten natürlich auch ein Angebot für andere haben. Darauf aufbauend haben wir dann einen verwaltungsinternen Prozess definiert, um die Umsetzung auch entsprechend beschleunigen zu können, arbeiten mit einem Antragsverfahren, bei dem Unternehmen sich dann auch bei uns auf verschiedene Standorte bewerben können, beziehungsweise Anträge für Standorte einreichen können, wo wir dann möglichst schnell auch bearbeiten und dann auch sozusagen die Zusage für Ladeinfrastruktur vergeben können.
Wenn Sie dann jetzt definieren, wo, wie viele Ladesäulen aufgestellt werden sollen oder wo welche Infrastruktur ausgebaut werden soll, wie gehen Sie da vor? Gibt es da Bedarfsanalysen oder sagen Sie, wir stellen die jetzt einfach mal hin und dann werden sie schon genutzt werden in der Überzeugung, dass dann einfach die entsprechende Nachfrage zunimmt?
Also zum einen arbeiten wir natürlich mit Prognosetools, aber auch haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein flächendeckendes Angebot zu schaffen, weil wir natürlich gerade den Bürgern fußläufig eine Lademöglichkeit zur Verfügung stellen möchten. Und dabei ist natürlich auch wichtig, dass dann die Ladesäule nicht dauerhaft belegt ist, sondern auch, wenn der Bedarf entsprechend da ist, dann entsprechend erweitert werden kann.
Ja, die Stadt Ludwigsburg hat auch am Förderprogramm Linux teilgenommen. Was hatte dieses genau für Auswirkungen auf das Thema Ladeinfrastruktur in Ludwigsburg? Beziehungsweise, Sie können bestimmt noch ganz kurz sagen, was Linux genau ist.
Genau, also das Linux-Förderprojekt war vom Bund, aber auch durch den Verband Region Stuttgart und den Städtetag entsprechend unterstützt noch. Da ging es darum, dass Kommunen mit einer hohen NOx-Belastung eine Förderung für Ladeinfrastruktur erhalten haben. Das war für uns als Kommune prinzipiell gut, dass wir die Förderung erhalten haben, aber natürlich eher schlecht, dass wir natürlich die schlechten Luftwerte hatten. Hat sich mittlerweile aber zum Glück gebessert, hat natürlich auch Linux dazu beigetragen, aber sind natürlich auch dran, dass wir das natürlich entsprechend trotz allem weiter haben wollen, weil wir wollen ja alle eine entsprechend gute Luftqualität haben. Das Linux-Programm hat bei uns das Thema Ladeinfrastruktur extrem gepusht, weil es natürlich durch die Förderung super attraktiv war. Wir haben eigentlich in nahezu allen Parkierungsanlagen und auch bei vielen Unternehmen dadurch Ladeinfrastruktur errichten können und konnten dadurch als Stadt Ludwigsburg 90 Ladepunkte errichten. Aber da das auch noch für Privatleute auch noch war und in WEGs und bei Unternehmen kamen in Ludwigsburg deutlich über 100 Ladepunkte zustande und wurden auch wirklich Summen von über 1 Million Euro an Fördergeldern umgesetzt.
Also ist das Negative die schlechte Luftqualität, die es gab oder ja zum Teil auch immer noch gibt hier in der ganzen Region, war da durchaus was Positives dann oder ist was Positives entstanden daraus?
In dem Fall kann man das auf jeden Fall so sagen, genau.
In ganz Ludwigsburg sind es jetzt aktuell rund 1800 Elektrofahrzeuge. Führen Sie das auch auf die vorhandene Ladeinfrastruktur zurück oder dann doch eher auf die Nähe zu den Automobilbauern?
Ich denke, es ist eine Mischung aus allem, dass man einfach sagen muss, okay, die Menschen wollen zum einen sich auch nachhaltig bewegen. Es ist natürlich auch super attraktiv, mit E-Fahrzeugen zu fahren, weil es halt doch ein anderes Gefühl ist. Dann natürlich auch das Thema die Nähe zu den Autobauern und halt das Thema mit den Dienstwagen. Dann gibt es ja auch noch das Thema mit den Steuervorteilen, die Förderung gab es. Es spielt alles zusammen, dass man sagen muss, okay, es ist ein großes Ganzes und jetzt nicht ein Punkt davon. Natürlich trägt auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur dazu bei und natürlich auch auf der anderen Seite unsere entsprechenden Kommunikationsmaßnahmen, da wir unter anderem in Ludwigsburg auch seit 2 Jahren schon die LPE-Tour durchführen, wo wir ohne große Hürden ein Probefahrtevent mit E-Fahrzeugen in Kooperation mit mehreren Autohäusern im Landkreis durchführen.
Ja, also gerade auch das Thema gefühlte Verfügbarkeit von Ladesäulen, das hatten wir vorher mit Julian Lotz auch schon kurz. Da muss man auch einfach schauen, dass die Leute sich entsprechend dann komfortabel fühlen, wenn sie eben auf E-Autos umsteigen. Herr Pfirsich, wenn jetzt eine Kommune morgen oder übermorgen merkt, ups, das Thema Ladeinfrastruktur, das haben wir bisher komplett verschlafen. Wie kommt denn diese Kommune dann möglichst schnell zu einer Situation, wie sie jetzt in Ludwigsburg vorherrscht?
Das Wichtige ist, man braucht jemanden, der sich drum kümmert. Dann sollte man natürlich schauen erstmal, was gibt's? Was gibt's im Umkreis? Was machen die anderen? Also wirklich einfach mal schauen, was gibt's und was kann man machen? Dann natürlich auch Prognosen einbeziehen und entsprechende Ziele setzen. Wo wollen wir hin? Was ist realistisch? Wo sollten wir hinkommen? Dann gibt's auch verschiedene Tools, um eine entsprechende Ausbauplanung aufzustellen. Zum einen gibt's auch das Standardtool der Bundeszentrale für Ladeinfrastruktur. Da kann man entsprechend Standorte prüfen und schauen, wie gut sind die oder was für Chancen haben die im Bereich des Ausbaus der Ladeinfrastruktur. Zeitnah soll es auch von der Bundeszentrale für Ladeinfrastruktur ein Tool für die Erstellung von lokalen Masterplänen geben, wo das dann nochmal entsprechend unterstützt. Ganz wichtig ist natürlich der politische Rückhalt in Kommunen. Deswegen muss man das Thema dann auch entsprechend mit dem Gemeinderat abstimmen. Und im nächsten Schritt, wenn man dann sozusagen die politische Entscheidung hat, geht es natürlich an die Umsetzung. Da muss man sich dann entscheiden, wie möchte ich vorgehen? Wie möchte ich die Flächen vergeben? Möchte ich ein Antragsverfahren machen, wie wir es jetzt in Ludwigsburg haben? Wollen wir das Thema ausschreiben? Da muss man sich als Kommune einfach für einen Weg entscheiden. Dann gibt es von der Bundeszentrale für Ladeinfrastruktur oder der NOW, wie es auch heißt, das Flächentool. Hier haben Kommunen die Möglichkeit, Flächen für Ladeinfrastruktur anzubieten, wo sich dann entsprechend Unternehmen, die Ladeinfrastruktur bauen möchten, an die Kommunen direkt wenden können.
Genau, das hatten wir vorher schon, hat dann den Charme, dass man die einzelnen Flächen nicht ausschreiben muss, sondern dass der Vorgang praktisch andersrum funktioniert.
Genau.
Lassen Sie uns noch in die Zukunft blicken. Wie geht es in Ludwigsburg weiter bezüglich Ladeinfrastruktur? Und auch da wird dann natürlich, was können sich andere Kommunen davon abgucken?
Wir peilen an, dieses Jahr knapp 250 Ladepunkte in Ludwigsburg zu haben. Heißt, wir werden knapp 40 Ladepunkte zusätzlich errichten noch dieses Jahr. Bis 2030 wollen wir im Rahmen unserer Ausbauplanung knapp 54 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Ludwigsburg haben. Das Ganze läuft durch eine Verdichtung des flächendeckenden Angebots, heißt, dass wirklich jeder Bürger, der zu Hause keine Lademöglichkeit hat, eine fußläufig erreichbare in der Nähe hat. Und da, wo der Bedarf an Ladeinfrastruktur höher ist, dass da noch entsprechend ergänzt werden kann. Auch das Thema Schnellladeinfrastruktur wird immer wichtiger. Wir sind gerade dabei, einen ersten Schnelllade-Hub mit 4 Schnellladepunkten in der Nähe vom Zentrum an einem Verkehrsknotenpunkt zu errichten und peilen in den nächsten Jahren noch an der Autobahn einen Schnellladepark mit bis zu 16 Ladepunkten zu errichten. Bis 2030, wie vorhin schon erwähnt, sollen dann ca. 30% der Fahrzeuge auf den Ludwigsburger Straßen elektrisch fahren.
Da kann ich nur weiterhin viel Erfolg dabei wünschen. Behaltet das Tempo gerne bei. Ich denke, da profitiert nicht nur Ludwigsburg davon, sondern der ganze Kreis oder auch die ganze Region. Und es kann ja durchaus auch ansteckend sein.
Genau.
Herr Pfirsich, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in Ihre Arbeit.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, liebe Engagierte in der E-Mobilität, wir nehmen aus den beiden Gesprächen mit. Wir brauchen genügend Lademöglichkeiten. Und die Leute dürfen nicht das Gefühl haben, dass das Aufladen ihres E-Autos zur Hängepartie wird. Dann steigen sie auch viel eher um. Passend dazu gibt es die heutige Botschaft zur Klimakommunikation im Verkehr aus dem Leitfaden der KABW.
Wir müssen reden.
Unser Tipp lautet, rücke Lösungen in den Vordergrund. Wir haben für vieles bereits gute und funktionierende Lösungen. Die müssen wir aufzeigen und mit gutem Beispiel vorangehen. So wie die Stadt Ludwigsburg das beim Thema Ladeinfrastruktur macht. Wie so oft in Verkehrswende und Klimaschutz liegt die Lösung eben nicht vorrangig im Privaten. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen und wenn Kommunen attraktive Lösungen gestalten, dann wird klimafreundliche Fortbewegung zum neuen Normal. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Wie immer gilt, liked, bewertet und verbreitet den Podcast Verkehrswende einfach machen sehr gerne. Und natürlich gilt, bleibt nachhaltig mobil.
Verkehrswende einfach machen ist ein Podcast der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH. Konzept, Redaktion und Moderation Matthias Schmid. Sprecherin Britta Vitio. Produktion Hawkins & Cross.